Und jetzt kommt Ohrenbär, Radiogeschichten für kleine Leute.
Angst zähmen, Freunde werden von Nina Petrick. Hilfe, jede Menge Spinnen. Karl ist 6 Jahre und 4 Monate alt. Er wohnt mit seiner Familie in einer großen Wohnung mitten in der Stadt. Leider hat er weder einen Hund noch eine Katze, keine Meerschweinchen oder wenigstens Goldfische, was er schade findet. Seine ältere Schwester Anna nennt ihn Kleiner oder mein Bruder in einem Wort. Wenn er über etwas lacht, dann verdreht sie oft die Augen und seinen Spielplatz gegenüber nennt sie absolut babymäßig. Dafür findet Karl sie blöd. Aber ihre Grübchen mag er, die man gut sieht, wenn sie lacht, und er liebt ihre Gruselgeschichten. Jetzt steht Karl auf dem Balkon. Sein Herz rast und seine Hand zittert. Eben hat er eine kleine knallrote Erdbeere gepflückt, als er das Spinnennetz mit der fetten schwarzen Spinne entdeckt hat. Genau zwischen der Erdbeere und der Hauswand hat sie gelauert. Karl hat kurz gekreischt, der Schreck ist ihm durch den ganzen Körper gefahren. Sein Herz hämmert immer noch und ihm ist speiübel. Er fürchtet sich so sehr vor Spinnen. Sie sind ihm unheimlich. Merle, die hier im Haus wohnt und auch in seine Kita geht, behauptet, Spinnen könnten plötzlich riesengroß werden und Karl einweben und fressen. Eigentlich glaubt er nicht, dass das stimmt. Aber insgeheim ist er sich nicht sicher, ob da nicht vielleicht doch etwas dran ist. Er will aber nicht darüber sprechen. Anna würde sich bestimmt über ihn lustig machen. »Du rührst dich nicht von der Stelle«, sagt er jetzt zu dem Tier mit den dünnen, haarigen Beinen, so streng es mit zittriger Stimme geht. Oje, wie riesig das Netz ist. Nun bewegt es sich auch noch. Nimmt die Spinne etwa Anlauf und springt ihn gleich an? Langsam, Schritt für Schritt geht Karl rückwärts vom Balkon. Die Spinne lässt er dabei nicht aus den Augen. Mama behauptet, Spinnen wären nützlich. Sie würden Mücken und andere Schädlinge fressen. Aber Karl könnte gut auf sie verzichten. Absolut. Geschafft. Erleichtert atmet er auf. Im Wohnzimmer schläft Papa auf dem Sofa mit der Zeitung auf dem Bauch. Mama sitzt am Fenster, trinkt Tee und telefoniert. Anna ist verabredet. Ein typischer Sonntag. Später werden sie noch zu Oma Gerda fahren und im Garten beim Gießen helfen. Seine Oma wohnt zwar auch in einem Mietshaus, aber sie hat einen eigenen kleinen Garten hinter dem Haus. Karl liebt es, dort in der Anlage zu sein. Oma Gerda hat einen Kirsch- und einen Apfelbaum, Himbeersträucher und Erdbeeren, die nur darauf warten, dass er kommt und sie pflückt und in seinen Mund schiebt. Er hat aber noch Zeit, ehe sie los müssen. Karl will bis dahin auf den Spielplatz gehen. Er sagt Mama Bescheid. Sie nickt und zeigt auf die Uhr. »Vergiss nicht, in einer Stunde fahren wir los.« Karl nickt. Er guckt in den Spiegel, streicht seine roten Haare zurück, nimmt seinen Schlüssel und läuft los. Vielleicht ist Phil, sein bester Freund aus der Kita, auch da. Doch kurz vor dem Spielplatz stoppt er und stöhnt. Oh »Nee, muss das sein?« Am Klettergerüst schaukelt Merle, kopfüber hin und her. Sie ruft einem anderen Mädchen etwas zu und lacht. Karl und Merle sind keine Freunde. Ganz und gar nicht, denkt er. Merle wird nach dem Sommer mit ihm in die Schule kommen, in seine Klasse, leider. Er seufzt. Zum Glück hat Merle ihn noch nicht bemerkt. Hinten bei dem großen Klettergerüst entdeckt er Phil und läuft zu ihm. Karl liebt das pyramidenartige Klettergerüst mit den Stahlträgern und dicken, tauartigen Seilen. Geschickt klettert er zu Phil, der genau wie Karl rote Haare und Sommersprossen hat. Wenn er es nicht besser wüsste, könnte er Phil glatt für seinen Bruder halten. »Hallo«, ruft Phil. Zusammen hangeln die Jungen sich von Seil zu Seil, lassen sich mal nur an einem Arm baumeln, mal hängen sie kopfüber an den Seilen, schwingen hin und her und springen in den Sand, klettern wieder hoch, bis Karl der Kopf rauscht. Als die große Reifenschaukel frei wird, springen sie auf, stellen sich hin, beugen sich vor und zurück, holen Schwung. Da springt auch Merle zu ihnen. »Hey, ihr zwei, wartet!« ruft sie laut und klettert neben Karl. Sie stützt sich auf seine Schultern, stellt sich hin. Zu dritt halten sie sich an den Ketten fest, an denen die Schaukel hängt, und bewegen ihre Körper nach vorne und nach hinten. Schnell bekommen sie Schwung. Sie schaukeln höher und höher. Der Himmel saust auf sie zu und scheint wieder wegzufliegen. Karls Bauch hebt und senkt sich. Er hält sich gut fest. Großartig ist das, obwohl ihm allmählich schummrig wird. Sie setzen sich auf den Reifen. Phil verdreht die Ketten ineinander. Als er loslässt, drehen sich die Kinder im Kreis und müssen lachen. »Karl, was hast du auf dem Arm? Die sind aber groß«, ruft Merle und kichert. »Spinnen«, ruft Phil. »Auf deiner Hose ist auch eine.« »Was?«, ruft Karl entsetzt. »Tatsächlich, auf seinem Arm sitzen drei Viecher, klein und dick. Hat die eine vom Balkon ihn bis hierher verfolgt? Nein, das kann nicht sein, die hatte dünnere Beine. Aber was ist das? Auf seiner Hose hockt noch ein Exemplar. Eine riesige Spinne, die aussieht wie eine Vogelspinne. Hilfe!« Karl schüttelt entsetzt seinen Arm. Spinnen fliegen durch die Luft. Er schreit, verliert das Gleichgewicht und kippt von der Schaukel in den Sand. Phil springt gleich hinterher, hält die Schaukel fest. Zum Glück, sonst wäre sie gegen Karls Kopf gedonnert. »Das warst du«, ruft er und zeigt auf Merle. »Das wirst du noch bereuen.« Merle lacht bloß. Das fette Vieh auf Karls Hose bleibt. Phil pflückt sie ab. »Die ist nicht echt, glaube ich.« »Klar«, ruft Karl. »Weißt du eigentlich, wie gefährlich Vogelspinnen sind?« »Keine Panik, die hier ist zum Glück aus Plastik«, sagt Phil und hebt sie hoch. Karl schüttelt sich. Auch wenn er es nicht gerne zugibt, aber er fürchtet sich auch vor Plastikspinnen. »Und diese hier sieht so echt aus. Was ist, wenn Phil sich irrt?« Karl hält die Luft an und starrt Merle an. »Das hast du gemacht, weil ich Angst vor Spinnen habe«, ruft er. »Oh je, warum hat er das jetzt gesagt?« Merle piekt sich mit dem Finger an die Stirn. »Was ist los? Du hast Angst vor Plastikspinnen? Ist nicht dein Ernst. Du bist ja nicht ganz dicht.« Sie hopst in den Sand, schnappt sich die Spinne aus Phils Hand und sammelt die anderen auf. »Wer hat denn Angst vor Plastiktieren?« Sie lacht und ruft dann »Und tschüss!« Karl und Phil sehen ihr hinterher. Merle steht jetzt bei zwei Mädchen. Sie stecken die Köpfe zusammen und kichern. »Bestimmt erzählt sie ihnen von den Spinnen«, murmelt Karl. Er ärgert sich immer mehr. »Warum hat er Angst vor Spinnen? Andere Menschen können auf Händen laufen, Vogelstimmen nachmachen, und er? Er hat diese blöde Angst.« »Das bekommt Merle wieder, aber sowas von«, stößt Karl hervor. Er hat auch schon eine Idee. Nicht nur er hat Angst vor etwas, fällt ihm ein. Wenn die Vorschulkinder aus der Rackerbande bald in der Kita übernachten, dann wird er sich mit einer Gruselgeschichte rächen, der gruseligsten Geschichte aller Zeiten. Denn er weiß, dass es genau das ist, was Merle fürchtet. Rache ist süß. Rache ist süß. Karl ist aufgeregt. Er kann gar nicht stillsitzen. Heute grillen sie in der Kita und die Vorschulkinder aus der Rackerbande werden danach auch dort übernachten. Es ist das erste Mal, dass sie alle zusammen in dem großen Raum mit der Hochetage und der Kletterwand schlafen dürfen. »Das ist so toll«, sagt Karl zu seinem Teddy Schnuffel. Schnuffel muss unbedingt mit. Mit ihm schläft er am besten ein. Das wird bestimmt super mega schön. Er wird direkt neben Phil schlafen. Naja, das heißt, wenn sie überhaupt zum Schlafen kommen. Und da ist noch eine Sache, eine wichtige Sache. Karl ist nämlich immer noch sauer auf Merle. Gestern hat sie ihn mit Plastikspinnen erschreckt, obwohl sie genau weiß, dass er sich mächtig vor Spinnen fürchtet. Sie liebt es, sich immer wieder darüber lustig zu machen. Aber heute Abend hat er Gelegenheit, es ihr heimzuzahlen. Denn Karl hat einen geheimen Racheplan. Er wird Merle erschrecken, und zwar so sehr, dass sie ihn danach für immer in Ruhe lassen wird. Nun sind Karl und sein bester Freund Phil, der wie ein Bruder rothaarig ist wie er, draußen im Garten der Kita. Sie sammeln mit anderen Kindern kleine Zweige und längere Stöcke für das Lagerfeuer. Der Garten liegt in Parknähe hinter der Kita. Zwei Schaukeln hängen an der Kastanie, ein Klettergerüst fehlt genauso wenig wie zwei Fußballtore und ein Korb fürs Basketballspiel. Ein Iglu aus Steinen befindet sich am Zaun. Dort werden sie gleich an dem runden Kreis mit Steinen sitzen, der den Grillplatz eingrenzt. Vor der Küche haben sie zusammen einen kleinen Gemüsegarten angelegt, den die Kinder nutzen. »Ich freue mich auf später. Würstchen grillen und«, sagt Karl, dann beugt er sich dicht zu Phil und flüstert, »und Merle einen Monsterschrecken einjagen. Du hilfst mir doch.« Phil kichert. »Wir legen erst los, wenn es dunkel geworden ist«, flüstert Karl.
»Ja, dann kommt das Gruselgespenst«, wispert Phil verschwörerisch.
Die Jungen kichern, laufen zurück in die Kita und gehen durch die Küche. Dort sind ihre Erzieher Efi und Matti dabei, Kartoffelsalat zuzubereiten und von den Eltern gebrachte Speisen aus dem Kühlschrank zu holen. »Na, ihr zwei, bald geht's los. Ihr könnt ja schon mal die Schlafsäcke und Kissen in euer Schlafgemach bringen«, sagt Efi. Karl und Phil gehen zuerst in die kleine Kammer neben der Küche, dort, wo sie die Verkleidungssachen in einer Truhe aufbewahren. Karl plant, ein Laken anzumalen, sodass es wie ein gruseliges Gespenstergesicht aussieht. Phil hält an der Tür Wache. Niemand darf sie dabei sehen. Die Truhe geht schwer auf. Phil hilft Karl, aber der Deckel knarrt. Bestimmt fragt gleich jemand, was sie da machen. Aber niemand kommt. Glück gehabt. Karl nimmt ein Laken heraus. Mit schwarzem Filzstift malt er Riesenaugen mit Wimpern wie Spinnenbeine auf das Laken und murmelt: »Perfekt!« Efis Stimme kommt näher. Schnell versteckt er das Laken unter dem Regal.
»Sieht super aus«, raunt Phil, der einen Blick darauf erhaschen konnte. »Vielleicht können wir es beleuchten, dann wirkt es noch echter.«
Schnell gehen die beiden in den Flur mit den niedrigen Haken, über denen jeweils ihre Fotos hängen und die Schuhe unter den Bänken stehen. Sie nehmen ihre Schlafsäcke und legen sie im großen Raum mit der Hochetage und der Kletterwand auf die Matten. »Komm, holen wir noch die Kissen«, sagt Karl. Sie sammeln aus den anderen Räumen sämtliche Kissen zusammen und schleppen sie in den Schlafraum. Karl guckt sich um. »Wo steckt eigentlich Merle? Wäre ja zu blöd, wenn sie heute gar nicht hier wäre.« »Ah, ein Glück, sie ist da, im Flur, und sagt, dass sie noch beim Zahnarzt war.« Er hört ihre Stimme und ihr Lachen. »Na, das wird ihr noch vergehen.« Er tippt Phil an und flüstert ihm, »denk an den Monsterschreck«, ins Ohr. Phil kichert. Karl kann es gar nicht mehr abwarten, bis sie endlich schlafen gehen und er sich an Merle rächen kann. Wie aufs Stichwort taucht Erzieher Matti im Raum auf. »Toll, das sieht richtig gemütlich hier aus. Aber jetzt kommt mit, es geht los.« Die Kinder rennen sofort los. Draußen steht Efi am flackernden Lagerfeuer und wird angeleuchtet. Ihr Gesicht schimmert hell und ihre Haare leuchten rötlich. Es duftet nach Holz. Die Funken stieben, es knistert und knackt. Karl und Phil setzen sich nebeneinander auf die Steine im Kreis am Feuer. Marty verteilt die Stöcke. Sie schieben das Brot darauf und halten es in die Flammen. Es schmeckt köstlich, auch wenn das Brot etwas verbrannt ist. Sie essen Würstchen, Käsewürfel, Salamischeiben, Salate, wickeln Kartoffeln in Alufolie und legen sie in die Glut. Obwohl Karl pappsatt ist, isst er auch noch ein kleines Stück von Mattis Schokokuchen. Dann singen sie zusammen und als es dunkel wird, zünden sie Laternen an. Die Rackerbande lauscht Efi, die jetzt eine Geschichte über eine kleine Maus erzählt, die auf abenteuerliche Wanderschaft geht.
Als es dunkel wird und die Bäume lange Schatten werfen, fürchtet sich die Maus und verkriecht sich in einer Höhle. Nur dort ist sie sicher vor dem Monster, das nachts durch die Gegend schleicht.
Das passt ja, denkt Karl. Er kann es nicht mehr erwarten. Nach dem Zähneputzen krabbeln alle Kinder in ihre Schlafsäcke. Merle liegt in ihrem dicken Schlafsack in Türnähe. Auch Evi und Matti wünschen allen Rackern eine gute Nacht. Sie werden in Schlafsäcken im Raum nebenan schlafen. Karl zwinkert Phil noch zu, dann wird das Licht gelöscht. Es wird noch gekichert und gewispert, aber bald ist es still. Sie müssen warten, bis wirklich alle schlafen. Aber dieses Warten ist so schwer. Karl muss sich Mühe geben, damit ihm nicht die Augen zufallen. Vorsichtig richtet er sich auf und guckt sich um. Obwohl die Gardinen zugezogen sind, leuchtet die Straßenlaterne ein wenig in den Raum. Er sieht zu Phil. Er ist auch wach. Merle schläft. Ihr Mund steht sogar ein bisschen offen. Leise steigt Karl aus dem Schlafsack. Im Nebenzimmer schlafen Evi und Matti tief und fest. Karl nickt Phil zu. Zusammen schleichen sie auf Zehenspitzen wieder in die Kammer. Nun müssen sie ihr Lakengespenst aus dem Versteck holen. Sie binden eine Taschenlampe an den Besenstiel, verknoten das Laken darüber und schleichen zurück. Karl hockt sich mit dem erleuchteten Gespenstergesicht neben Merles Schlafsack und lässt es über ihrem Gesicht schweben. »Wir müssen sie aufwecken, sonst sieht sie ja nix«, flüstert Phil. Karl stupst sie leicht an und es läuft nach Plan. Merle öffnet die Augen und kreischt los. Aber auch die anderen wachen auf und sie alle kreischen noch viel lauter. Erschreckt lässt Karl das Gespenst am Besenstiel fallen, raunt aber noch, »Rache ist süß«. Da steht Evi im Nachthemd in der Tür. Sie schaltet das Licht an und guckt verblüfft ins Durcheinander. »Was ist hier los?« »Rache ist süß«, wiederholt Karl laut. »So, so. Na, ich hoffe, ihr seid jetzt quitt«, sagt Evi. Karl und Merle sehen sich an. Sie nicken beide. »Hoffentlich meint Merle es ernst«, denkt Karl. »Sonst geht es ja immer weiter und weiter.« Und genau das denkt Merle auch. Wenn man vor Wut fast platzt. Karl ist sich nicht sicher, ob Merle und er wirklich Frieden geschlossen haben. In der Kita ärgern sie sich gegenseitig schon eine ganze Weile. Merle lässt sich immer wieder gut von ihm erschrecken. Sie fürchtet die Dunkelheit und Gruselgespenster. Und Karl hat große Angst vor Spinnen. Darüber macht Merle sich gerne lustig. Aber seit der Übernachtung der Rackerbande in der Kita lassen sie sich in Ruhe. Sie sind quitt. »Das ist super«, sagt Karl laut zu seinem Teddy Schnuffel. In dem Moment geht seine ältere Schwester Anna an der offenen Zimmertür vorbei und lacht. »Du Spinner, redest du mit deinem Stoffhasen?« »Das ist ein Bär«, schreit Karl wütend. Anna lacht wieder. »Na und? Es ist ein Stofftier.« »Blöde Schwester«, sagt Karl laut, nimmt seine Sachen und geht los. Er will heute Nachmittag mit seinem besten Freund Phil Tischtennis spielen. Die Platten sind auf der Straße gegenüber, gleich beim Eiscafé. Den Ball bringt Phil mit, Karl die Kellen. Der Gewinner wird den anderen zum Eis einladen. »Hallo, Karl«, ruft Phil und bremst mit seinem Roller direkt neben Karl. Zusammen gehen sie über die Straße und sehen, dass beide Tischtennisplatten noch besetzt sind. »Mist«, Karl seufzt. An der einen Platte spielen zwei Jugendliche, an der anderen hüpft ein Vater mit seiner Tochter hin und her, während sie die Bälle immer wieder ins Netz schmettern. Karl und Phil setzen sich auf die Lehne einer Bank und warten. Phil hat ein Kartenspiel in seiner Hosentasche dabei. Sie spielen Quartett, so vergeht die Zeit schneller, bis endlich eine Platte frei ist. Aber gerade als Karl und Phil sich gegenüberstehen und loslegen wollen, taucht plötzlich die große Emmy auf. Emmy mit den hellen Haaren, hellen Augen, unsichtbaren Augenbrauen und den Sommersprossen auf der Nase und unter den Augen. Karls Herz schlägt schneller. Er sieht Phil nur kurz an. »Oh nein«, flüstert der, »die böse Emmy.« Emmy ist viel älter als Karl, Phil und die anderen Kinder aus der Kita. Emmy geht schon in die 4. Klasse seiner Schwester Anna. Auch Anna findet Emmy in letzter Zeit schwierig. In der Schule ist Emmy berühmt für ihre Wutanfälle. Sie wohnt genau gegenüber von Karl. Er kann sogar vom Wohnzimmer in ihr Zimmer gucken. Emmy mag keine kleineren, jüngeren Kinder. Er weiß nicht, warum das so ist, er weiß nur, dass es so ist. Denn immer, wenn sie ihn und Phil sieht, dann ärgert sie die beiden. Nun schreitet sie auf die Tischtennisplatte zu und sagt, »Na, ihr Zwerge, was macht ihr denn hier?« Karl gruselt es. Wie sie spricht, klingt gemein. Phil stellt sich gerade hin. Viel größer wirkt er deshalb nicht. »Tischtennis spielen«, sagt er. »Was sonst? Bananengrillen wohl kaum?« »Ah, du bist wohl ein echter Scherzkeks, was?« Emmy lacht, aber es klingt nicht fröhlich. »Sie ist überhaupt kein fröhlicher Mensch«, denkt Karl beklommen. »Fangt mal an!« Emmy stellt sich mit verschränkten Armen neben die Platte und starrt Karl an. Er hat das Gefühl, dass sie nicht einmal mit den Augen blinkert. So kann er nicht spielen, aber er wird es versuchen. Als Karl den Aufschlag hat und der Ball perfekt aufploppt, ist Emmy schnell und schnappt sich einfach den weißen Ball. »Hallo, was machst du da?« ruft Karl empört. »Holt ihn euch doch, wenn ihr könnt«, ruft Emmy und rennt mit dem Ball in Richtung Eiskaffee. »Diese blöde Planschkuh«, sagt Phil. »Bei der ist doch eine Schraube locker«, ruft Karl. Die Jungen sehen sich an und rennen hinter Emmy her. Wo ist sie hin? Verschwunden mit ihrem Ball? Nein, sie hat direkt um die Ecke vom Café auf sie gewartet. »Hey, ihr Hasen, kommt schon her und holt ihn euch!« Sie sieht Karl und Phil an, hält den Ball hoch und schmeißt ihn plötzlich auf die Straße. Wie aufs Stichwort fährt ein Laster langsam darüber und zerquetscht dabei den Ball. Karl hat Tränen vor Wut in den Augen. »Was bildest du dir ein?« »Pech, ihr wart einfach zu langsam.« Emmy zuckt nur mit den Schultern, summt vor sich hin und geht weiter. »Das ist doch...« Karl fehlen die Worte. »Jetzt können wir nicht weiterspielen.« Phil kickt wütend eine leere Dose vor sich her. Langsam gehen die beiden zurück zu den Platten, die wieder belegt sind. Immerhin liegen ihre Kellen noch dort. »Ich könnte platzen vor Wut, und den Ball, den muss sie dir ersetzen«, sagt Karl. Sie gehen weiter Richtung Spielplatz. »Klettern ist immer gut«, denkt Karl. Aber auf dem Spielplatz ist es laut und voll, und sie gehen weiter. »Du kannst mit zu mir kommen«, schlägt er vor. »Wir können etwas Verrücktes bauen.« Phil ist einverstanden. Als sie in den Hausflur gehen, hören sie jemanden klopfen und rufen. »Wo kommt das her?«, fragt er. »Aus dem Verschlag, glaube ich«, sagt Karl. Unten neben der Hoftür unter der Treppe befindet sich ein fensterloser Verschlag. Das ist eine Art Kammer. »Dort haben früher die Dienstmädchen geschlafen«, hat Papa mir erzählt. »Jetzt stellt der Hausmeister seinen Kram da unter«, erklärt Karl. »Heute scheint aber tatsächlich jemand darin zu sein und zu klopfen und um Hilfe zu rufen. Was ist da nur los?« Die Jungen gehen hin und gucken die Tür an. »Das ist ja ein Ding«, ruft Karl. Sprachlos betrachten sie den kleinen Besen, den jemand quer vor die Tür gestellt hat, sodass die Person in der Kammer nicht ohne Hilfe heraus kann. Schnell nimmt Karl den Besen zur Seite und öffnet die Tür. Im ersten Moment sehen sie nur einen großen Besen, dann die Schneeschippe und dann Merle. In der Kammer auf dem Boden hockt tatsächlich Karls ehemalige Feindin Merle. Sie ist verheult und vom Licht geblendet. »Was machst du denn hier?«, fragt Karl erstaunt und erschreckt zugleich. Merle kommt aus der Kammer und lehnt sich an die Wand. Sie atmet tief ein und aus. »Danke, danke, dass ihr mich gerettet habt. So etwas Verrücktes!« Sie schüttelt den Kopf und wischt sich mit dem Ärmel über das Gesicht. »Das war das Schlimmste, Gruseligste, was ich jemals erlebt habe. Ich dachte schon, ich muss dafür immer drin bleiben.« »Aber wieso warst du da überhaupt drin? Du hast doch Angst im Dunkeln«, will Phil wissen. »Ich habe bei Frau Pfeiffer im ersten Stock etwas für Mama abgeholt. Im Hausflur stand plötzlich Emmy und die hat mich hier drin eingesperrt.« Merle schnauft vor Wut. »Sie hat gesagt, ich soll ihr helfen, etwas aus der Kammer zu holen, aber dann hat sie mich geschubst wie eine Märchenhexe und die Tür verschlossen.«
Ja, mit dem Besen hier. Karl zeigt auf den Besen. Aufgeregt erzählen die Jungen, was ihnen eben passiert ist. Wozu sind wir Racker? Wir wehren uns. Dann wird Emmy das Lachen vergehen, sagt Phil. Aber sowas von, sagen Merle und Karl gleichzeitig. Erstaunt sehen sie sich an und müssen lachen. Das hat es noch nie gegeben, dass sie sich einig waren. Phil kramt in seinen Hosentaschen. Wie viel Geld habt ihr dabei? Wir brauchen jetzt ein Eis. Alle legen zusammen und haben 3,30 €. So war die Sache mit Emmy wenigstens für etwas gut, denkt Karl. Emmy wird sich noch wundern. So etwas wird sie kein zweites Mal mit ihnen machen. Wie du mir, so ich dir. Karl und Merle sitzen auf einer Bank und essen wieder Zitroneneis. Sie reden über die große Emmy, das Mädchen, das sie beide schikaniert hat. Schikane ist ein tolles Wort, findet Karl. Schi und Kane klingt nach Ärger. Gestern hat Emmy Merle eingeschlossen und Karl und Phil beim Tischtennisspielen gestört und den Ball auf die Straße geworfen. Nee, so geht das nicht weiter. Hören und sehen wird ihr vergehen, sagt Karl. Genau das sagt seine Oma Gerda auch immer. Und seine Mama sagt, Emmy darf andere nicht schikanieren. Wir wehren uns, sagt Merle. Sie klatschen sich ab und sind sich einig wie nie. Das ist neu. Die beiden sehen sich an. Karl ist feierlich zumute. Merle verspricht ihm nie mehr, mit seiner Angst vor Spinnen zu ärgern. Schnell sagt Karl, dass auch er, Merle, nie mehr mit Gruselgeschichten erschrecken wird. Merle schlägt sich auf die Brust. Ich schwöre beim Leben meiner Meerschweinchen Pumper und Nickel. Da Karl keine Haustiere hat, schwört er auf das Leben von Mama. Von seiner Schwester Anna hat er gehört, dass Emmy heute in der Gartenkolonie bei ihrer Oma ist. Sie beschließen, ihr dort einen Besuch abzustatten. Schade nur, dass Phil nicht mit dabei sein kann. Seine Eltern sind mit ihm verreist. Aber man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist, sagt Oma Gerda. So biegen sie am Brunnenplatz nach links ab und gehen weiter bis zum Eingang der Gartenkolonie Hornklee. Schnell, sagt Karl. Wir wissen ja nicht, wie lange sie hier ist. Merle überlegt. Was machen wir, wenn wir sie finden? Schleichen wir uns an wie Indianer? Anschleichen ist gut. Wir können sie mit Äpfeln bewerfen oder heulende Geräusche machen, bis sie sich gruselt, schlägt Karl vor. Merle kichert. Oh ja. Sie entscheiden sich für den Pfad, der zwischen den Gärten nach rechts führt. Ob sie Emmy zwischen Gartenzwergen, Tulpen, Rosen und Obststräuchern finden können? Statt ihrer sitzt mal ein weißhaariges Paar auf einer Bank, mal sehen sie einen Mann, der ein Beet hakt, während sein Dackel auf dem Rasen döst. Planschbecken, Schlafende auf Liegen, Babys unter Sonnenschirmen befinden sich hinter den Hecken, aber keine Emmy. Wo ist sie bloß? Ist sie wirklich hier? Sie biegen in den 5. Pfad ein, da deutet Merle aufgeregt mit dem Zeigefinger in den Garten rechts. Da ist Emmy auf einer Liege unter einem Apfelbaum. Neben ihr steht ein Kinderwagen. Leise schleichen sie näher. Sie hat ein Schwesterchen bekommen vor einem halben Jahr, flüstert Merle Karl ins Ohr. Erstaunt, was sie alles weiß. Und wenn Emmy wüsste, dass sie hinter der Hecke hocken, wenn sie sie entdeckt, wird sie furchtbar wütend werden. Merle murmelt, wir haben keine Äpfel, mit denen wir sie bewerfen können. »Lass uns Geräusche machen«, flüstert Karl. Aber sein Mund ist plötzlich staubtrocken. Kein Geräusch kann er von sich geben, gar keins. Da geschieht im Garten etwas. Emmy spricht. Karl hält die Luft an. Emmy steht auf. Hat sie entdeckt? Nein, sie beugt sich über den Kinderwagen und spricht. »Nanu, mit wem spricht sie?«
Karl verrenkt seinen Kopf und versucht, durch die Hecke etwas zu erkennen. Hinter Emmy sieht er eine Holzhütte und zwei leere Gartenstühle. Keine Oma. Niemand. Karl begreift, dass Emmy mit sich oder mit dem Baby spricht. »Seitdem du da bist, ist alles anders«, sagt Emmy. Es klingt komisch. Es klingt, als ob Emmy weint. »Alle hacken auf mir rum. Nett soll ich sein. Leise, immer leise. Wenn ich Fragen habe, heißt es nur noch, jetzt doch nicht. Du siehst doch, dass ich die Kleine füttere. Niemand interessiert es, ob ich auch etwas möchte oder brauche.« Die letzten Worte sagt sie so unerwartet laut, dass Karl und Merle zusammenzucken. »Und jetzt muss ich hier auf dich aufpassen, weil Mama einen Termin hat, obwohl ich im Schwimmbad verabredet war. Bald mag mich keiner mehr. Äpfel soll ich pflücken, wenn du schläfst. Das ist ungerecht.« Karl und Merle sehen sich an. Karl würde gerne woanders sein. Rache ist nicht süß, denkt er. Emmy setzt sich wieder auf die Liege. »Eigentlich kannst du nichts dafür. Es ist nur schrecklich, dass ich plötzlich unsichtbar bin. Verstehst du?« Nein, Karl versteht gar nichts mehr. Was redet Emmy da? Sie ist nicht unsichtbar. Er kann sie gut erkennen. Blass sieht sie aus und sie trägt Shorts und ein hellblaues T-Shirt. Merle flüstert, »Vielleicht fühlt sie sich schlecht, seit das Baby da ist. Vielleicht ist sie so böse, damit jeder sieht, dass sie noch da ist.« Karl denkt darüber nach. »Ja, das macht Sinn.« »Und jetzt?« flüstert er zurück. Komisch, er will Emmy jetzt nicht mehr erschrecken oder mit Äpfeln bewerfen. Eigentlich will er sie trösten. Wer hätte das gedacht? Sie tut ihm leid. Oh je, Emmy weint immer noch. Karl kann Menschen nicht weinen sehen. Dennoch grummelt es in ihm. Er findet es nicht richtig, dass sie Emmy heimlich beobachten und belauschen. Es war auch ganz und gar nicht in Ordnung, was Emmy ihnen angetan hat. Aber, denkt er, vielleicht war sie so traurig und wütend, dass sie gar nicht anders konnte. Er will nur noch weg. Merle scheint sich auch nicht wohl zu fühlen. »Lass uns besser verschwinden.« Gebückt laufen sie an der Hecke entlang, da geht im selben Augenblick das Tor vor ihnen auf. Emmy schiebt den Kinderwagen auf den Pfad. Erschrocken bleiben Karl und Merle stehen. »Halt, stehen bleiben! Euch kenne ich doch!« Emmy starrt die beiden an. Ihre Augen sind rot verweint. »Was macht ihr hier?« Merle und Karl sehen sich an. Sie fürchten sich vor Emmys Wut und rennen los. Sie laufen so schnell sie können. Emmy brüllt etwas hinter ihnen her. Karls Beine knallen beim Laufen gegen seinen Po. Er dreht sich zu Merle und sieht den Dackel nicht, der auf sie zukommt. Er will ausweichen, stolpert. Dadurch fällt Merle gegen ihn. Beide stürzen zu Boden. Der Dackel schnüffelt neugierig an ihren Haaren. »Trixi, komm!« ruft jemand. Der Dackel flitzt davon. Und da ist Emmy mit dem Kinderwagen. Was wird sie tun? »Wären wir bloß nicht hier«, murmelt Karl verzweifelt. »Hey«, ruft Emmy da. Es klingt nicht böse, eher zittrig. »Habt ihr euch wehgetan? Steht doch mal auf. Ich will euch was sagen. Ich war mies zu euch.« »Na ja«, sagt Merle, »mies? Du warst richtig fies.« »Richtig gemein. Du darfst uns nicht schikanieren«, sagt Karl. Sie stehen auf und klopfen den Sand von ihren Beinen und können kaum glauben, was Emmy nun sagt. »Es tut mir leid. Ich war so wütend auf alle, die kleiner sind als ich. Blöd, da kann ja keiner was für.« Einen Moment schauen die drei von einem zum anderen. Und dann geschieht etwas Unglaubliches. Emmy lächelt. »Kommt morgen wieder hierher. Ihr werdet es nicht bereuen.« Karl und Merle sehen sich an. »Einverstanden«, sagt Merle. »Ja«, sagt Karl. Sie sind gespannt, was morgen sein wird. Musik Ein Wespenstich bringt Frieden. Eigentlich haben Karl und Merle sich an Emmy rächen wollen, weil sie geärgert, ja, richtig schikaniert hat. Aber seit sie wissen, dass Emmy traurig ist, weil sie das Gefühl hat, alle würden nur noch auf ihre Babyschwester achten, haben sie Mitgefühl mit ihr. Karl und Merle sind auf dem Weg in die Gartenkolonie Hornklee zu Emmy. Beide haben gemischte Gefühle.
Was ist denn, wenn das nur ein Trick ist? Wenn Emmy gestern gemerkt hat, dass wir sie beobachtet haben und sich jetzt an uns rächen will? Vielleicht hat sie sich etwas Schlimmes ausgedacht, fieser als jemals zuvor.
Immerhin hat sie dich ja schon mal eingesperrt. Karls Herz klopft plötzlich wie verrückt.
Merle bleibt erschrocken stehen. Du meinst, sie lockt uns in eine Falle? Sie hat uns doch eingeladen und gesagt, wir werden es nicht bereuen.
Keine Ahnung. Ich habe ein komisches Gefühl.
Karl sieht diese Falle gestochen scharf wie ein Foto vor sich. Eine Grube im Garten, in der Emmy Merle und ihn wie eine Märchenhexe gefangen hält, ihnen Wasser und Brot reicht und sie auslacht, wenn sie sagen, dass sie nach Hause wollen.
»Du hast recht, wir sollten vorsichtig sein«, sagt Merle besorgt.
Sie überlegen. »Am besten gucken wir erst mal heimlich, also vorsichtig, ohne dass Emmy uns sieht, was bei ihr im Garten los ist.«
Karl will nicht zugeben, dass er immer mehr Angst bekommt.
Er denkt, wenn er das ausspricht, dann könnte es wahr werden. Emmy könnte sie an einen Baum fesseln, mit Äpfeln bewerfen oder Spinnen auf seinen Körper setzen.
Es gibt kaum etwas, das Karl mehr fürchtet als Spinnen. Sie gehen weiter. Seine Knie werden gummiweich. Er schweigt und geht langsamer. Er hofft einfach, dass alles friedlich sein wird.
Merle kneift die Lippen zusammen, seufzt, kratzt sich an der Wange und streicht immer wieder ihre Haare zurück.
Sie sieht auch nicht froh aus, denkt er.
Schneckenlangsam gehen sie durch die Kolonie, vorbei an den vielen kleinen Gärten. Nachdem sie gestern schon hier waren, kennen sie den Weg zum Garten von Emmys Oma. An der letzten Weggabelung bleibt Merle wieder stehen.
»Wir können ja auch einfach wieder umkehren. Niemand kann uns zwingen, Emmy zu besuchen und uns dort einsperren zu lassen«, murmelt sie.
Aber dann schüttelt sie den Kopf.
»Nein, wir müssen da jetzt hingehen, sonst geht das immer weiter.«
»Ja, wir müssen Emmy ein Angebot machen, so wie das die Indianer mit der Friedenspfeife gemacht haben«, sagt Karl.
Merle überlegt. »Ja, wir können ihr sagen, dass wir folgende Regeln wollen. Wie du mir, so ich dir, verstehst du?«
Karl nickt. »Klar, wenn du uns in Ruhe lässt, tun wir das auch.
Aber sie hat ja keine Angst vor uns, so wie wir vor ihr.
Wieso sollte sie ja sagen? Sie ist älter als wir und stärker.«
Nachdenklich gehen sie weiter.
»Ich habe eine Idee«, ruft Karl.
Er flüstert Merle etwas ins Ohr.
»Das ist gut«,
ruft Merle, während Karl in seinen Hosentaschen herumwühlt. Endlich hat er gefunden, was er gesucht hat.
»Hier ist er.«
»Ein Glück. Ich dachte schon, ich hätte ihn nicht dabei.«
Damit hält er Merle einen grünen Stein unter die Nase. Sie beugt sich tiefer, um den Stein genauer anzusehen. »Klar, das ist ein Zauberstein.«
»Absolut. Das ist ein magischer Stein, der einen für immer bestraft, wenn man Böses tut.«
»Man kann wählen zwischen zwei Dingen. Wir sagen ihr, man kann es sich aussuchen, ob man klein wird wie eine Maus«, sagt Karl und kichert,
»oder riesig wird wie eine Giraffe«, kichert auch Merle.
»Und wenn Emmy sagt, dass wir ihr das beweisen sollen, sagen wir, sie soll's doch darauf ankommen lassen.«
Merle und Karl lachen und klatschen sich ab. Jetzt gehen sie schnell weiter, bis sie vor Emmys Garten stehen.
Bevor sie das Tor öffnen, hält Karl den Stein hoch und zwinkert Merle zu.
Dann öffnen sie das Tor, machen drei lange Schritte und bleiben erstaunt stehen.
Überall im Garten hängen Luftballons, rote Girlanden im Kirschbaum, Luftschlangen im Apfelbaum. Der kleine Tisch ist mit einer großen Erdbeertorte, Schokoküssen, Himbeeren und einer Karaffe mit Limonade gedeckt.
Eine weißhaarige Frau mit blauen Augen und knallrotem Lippenstift geht ihnen entgegen.
»Hallo, ihr zwei. Ihr seid bestimmt Merle und Karl. Ich bin Emmys Oma. Sie ist auf dem stillen Örtchen, da, wo der Kaiser zu Fuß hingeht.
Sie kommt gleich.«
Sie schütteln sich die Hände.
Karl versucht nicht zu lachen.
»Stilles Örtchen?
So heißt doch das Klo. Hier im Garten vielleicht sogar ein Plumpsklo. Die Oma nimmt ihre Handtasche. So, ich werd dann mal wieder. Hab dem Emmy-Kind nur geholfen zu decken und zu schmücken. Tschüss, ihr zwei. Sie geht und winkt noch einmal. Wo ist nun Emmy? Fragt Merle. Sie dreht sich zur Holzhütte und wie aufs Stichwort betritt Emmy den Garten. Genau in diesem Augenblick saust aber auch eine Wespe, als habe sie nur auf Emmy gewartet, zielstrebig auf sie zu und sticht sie in den Oberarm. Aua! Schreit Emmy. Sie wedelt mit den Armen, die Wespe fliegt weg. Trotzdem wird Emmy panischer. Sie fuchtelt weiter und schreit, drinnen ist eine Zwiebel. Was will sie denn jetzt mit einer Zwiebel? Fragt Karl verwirrt. Eine halbe Zwiebel hilft gegen das Insektengift, ruft Merle und flitzt in die Hütte. In der winzigen Küche liegt tatsächlich eine Zwiebel neben der Spüle. Rasch schneidet sie sie durch und rast mit einer Zwiebelhälfte zu Emmy in den Garten. Die sitzt im Gras und lässt sich von Karl trösten. Sie atmet tief ein und aus, röchelt etwas und stößt hervor. Viele Menschen sind doch allergisch dagegen. Bei ihnen schwillt alles im Hals zu, wenn sie von einer Biene gestochen werden. Erstens, das war eine Wespe, sagt Karl. Zweitens, du bekommst Luft. Du kannst ja ganz normal reden. Guck, da ist Merle schon mit der Zwiebel. Merle hockt sich hin und presst die Zwiebelhälfte auf die knallrote Stelle an Emmys Arm, dort, wo sich der Stich befindet. Das hilft gegen den Schmerz. Emmy schließt die Augen und atmet tief ein und aus. Wenn sie allergisch wäre, würde sie nicht so schnaufen, sagt Karl. Er sieht Merle an und denkt, Emmy hat ja auch vor etwas Angst, nämlich vor Wespenstichen. Sie tut ihm leid. Er weiß ja, wie das ist, wenn man sich vor etwas extrem fürchtet. Emmy klappt die Augen auf. Es tut schon viel weniger weh. Das ist echt irre. Sie strahlt Merle und Karl an. Ich glaube, ihr habt mir das Leben gerettet. Danke, danke. Na ja, murmelt Merle. Aber Karl stößt sie an. Merle ist immer so bescheiden, sagt er. Wir haben dich gerne gerettet. Er flüstert Merle zu. Wir brauchen den Stein gar nicht. Emmy lächelt. Ihr zwei Kleinen seid in Ordnung. Ich wollte mich ja eh entschuldigen, weil ich fies war. Guckt, ich habe mit meiner Oma Kuchen gebacken. Sie steht auf. Den essen wir und dann schwören wir uns Frieden. Emmy hält ihnen die Hand hin. Merle und Karl legen ihre drauf. Frieden für immer, sagt Karl so feierlich, dass sie alle lachen müssen. Dann stürzen sie sich auf den Kuchen, auf die Schokoküsse und die Limonade. Und die Luftballons nicken im leichten Wind. Ihr hörtet Angst zähmen, Freunde werden von Nina Petrick, gelesen von Rainer Strecker.
Ohrenbär, der geht jetzt schlafen, aber morgen ist er wieder da mit neuen Radiogeschichten für kleine Leute. Gute Nacht für heute.